My name is Mikhail Kotliar. I'm still a PhD student at University of Freiburg, finishing my PhD in mathematics.
Ich bin Doktorand der Mathematik an der Uni Freiburg. Letztes Jahr bin ich nach Weißrussland gegangen. Da komme ich ursprünglich her und dachte eigentlich, es sei nur für ein paar Monate. Dann würde ich wieder nach Deutschland zurückkommen. Aber dann kam die Pandemie und meine Pläne änderten sich. Ich bin bereits am Ende meines Studiums, deshalb schreibe ich gerade an meiner Dissertation, die schon zu 80% fertig ist. Dann muss ich sie nur noch verteidigen und bekomme meinen Doktor.
Du kannst das alles von zu Hause machen, nehme ich an.
Es wäre schön, meine Kommilitoninnen um mich zu haben, aber es ist gerade sehr schwer, in Deutschland einzureisen, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hast und auch keinen Job, der verlangt, dass du vor Ort bist. Ich habe keinen Arbeitsvertrag mit einem deutschen Arbeitgeber. Deshalb habe ich keinen Grund, nach Deutschland zu reisen.
Ich würde gerne über die derzeitigen Proteste sprechen. Ich habe von Aktionsformen wie Graffitis gehört. Das machen die Leute, um ihre NachbarInnen zu unterstützen. Welche Arten von Protesten gibt es sonst noch?
So the main form of protest is every Sunday people go marching on one of the main streets of the city. And these marches, they are really big.
Das Wichtigste sind die Protestmärsche jeden Sonntag auf den Hauptstraßen der Städte. Die sind riesengroß mit an die 200.000 Menschen. Ich hoffe, du hast die Bilder gesehen. Es gab auch Streiks. Aber dann waren die Führungspersönlichkeiten dieser Streiks Repressionen ausgesetzt. Die wurden inhaftiert, gingen ins Exil und so weiter. Das Regime will die Leute einschüchtern, klar. Diese Versuche haben auch Erfolg. Einige Leute trauen sich nicht mehr, sich am Streik zu beteiligen. Es gibt einige staatseigene Fabriken, die versuchen zu streiken, aber das ging nicht gut. Zum Beispiel in Soligorsk haben MitarbeiterInnen gestreikt, ganz am Anfang schon, und jetzt ist wieder alles normal, sozusagen. Aber die ArbeiterInnen sind zu einem sogenannten italienischen Streik übergegangen. Sie erscheinen zur Arbeit, aber sie befolgen dann bis ins Detail genau alle Instruktionen, Regeln und so weiter, und dadurch geht die Arbeit sehr langsam voran. Das ist die aktuelle Situation des Streiks.
For example, in Soligorsk, the mine workers went on strike in the very beginning, and now the work is technically almost back to normal. But the workers, they switched to a so-called Italian strike, where they go to work, but they...
Das sind die zwei wichtigsten Protestformen. Dann gibt es noch kleinere Aktionen, wie du gesagt hast, Graffitis und nationale, historische, weiß-rot-weiße Flaggen überall. Die Leute generieren diese Flaggen in verschiedener Art und Weise. Zum Beispiel, stell dir ein mehrgeschossiges Gebäude vor, 9 Stockwerke. In den ersten 3 Etagen machen die Leute weißes Licht in ihren Wohnzimmern an. Dann kommen wieder 3 Etagen rotes Licht und die oberen 3 sind wieder weiß. Das ganze Gebäude sieht dann aus wie eine Flagge. Und das kann man nicht so leicht verbieten. Das sind sehr kreative, kollektive, symbolische Formen der Proteste mit politischen Botschaft. Vielleicht hast du von dem berühmten Graffiti in Minsk gehört, wo sie ein Bild von 2 DJs an ein Trafohäuschen gemalt haben. Die Leute nennen sie die DJs der Veränderung. Und hier ist die Geschichte dazu.
Remove, right? Because, like, if you go to someone's place, like living room.
Im Grunde waren vor August Wahlkampfveranstaltungen für alle Kandidatinnen geplant, also auch für die Gegenkandidatinnen Viktor Babarika und Svetlana Tsikhanouskaya. Weil aber die Veranstaltung für Tsikhanouskaya und ihre Unterstützerinnen im letzten Moment verboten worden war, kamen sie alle zu diesem staatlich organisierten Musikfest. Zwei DJs legten dort auf. Dann sollte ein Lied gesungen werden für Lukaschenko. Diese zwei DJs aber, anstatt das besagte Lied aufzulegen, starteten einen anderen Song, das symbolisch für den Wandel steht. Es ist ein altes russisches Lied und heißt Peremjen. Das heißt Veränderung. Und im Text heißt es, wir wollen Veränderung. Das war schon vorher ein Protestlied. Du kannst es überall aus offenen Fenstern und Autos hören. Das ist ganz klar, welche Botschaft die Leute senden. Ich unterstütze die Proteste. Das ist wie die historische Flagge hissen. Die zwei DJs also, anstatt das Lukaschenko-Lied aufzulegen, spielten diesen Protestsong. Die Leute, und das waren Zehntausende, erkannten das natürlich sofort. Sie fingen an zu jubeln und zu applaudieren. Die Nachricht war klar, alle unterstützen das, auch wenn das Lied vielleicht nur 30 Sekunden gespielt wurde, weil die Organisatorinnen natürlich direkt den Ton abgedreht haben. Dann wurden die zwei DJs verhaftet und verbrachten ein paar Tage im Gefängnis. Es war eine künstlerische Aktion und wurde sehr, sehr bekannt. Am gleichen Tag wurde das Foto der beiden, wie sie ihre Faust heben und die weißen Bänder zeigen, das sind wiedererkennbare Zeichen der Protestbewegung, weiße Armbänder, das Victory-Zeichen oder die Faust heben. Das Foto der beiden wurde also am gleichen Tag in den sozialen Medien noch zum Meme. Sie machten ein Graffiti an einem Trafohäuschen in einem Hinterhof in Minsk daraus. Seither kommt täglich die Staatsgewalt und macht das Graffiti weg. Und jeden Tag stellen EinwohnerInnen das Bild wieder her. Manchmal passiert das sogar mehrfach am Tag. Es kommt also jemand, übermalt das Graffiti, aber drumherum stehen schon Leute und warten darauf, es wiederherzustellen. Direkt nachdem das andere weg ist. Sie sprechen miteinander, es ist witzig und total surreal. Das geht schon seit Wochen so, jeden Tag. Du siehst, wie sich das Graffiti fast stündlich verändert. Irgendwann nahmen sie Teer statt Farbe. Dann wurde der Teer abgekratzt und du sahst nur noch die Silhouette der beiden. Das Bild wird zum performativen Kunstwerk, das sich ständig verändert und an dessen Entstehung zwei Seiten beteiligt sind. Die Staatsgewalt denkt, sie zerstört die Kunst. Dabei sind sie in Wirklichkeit Co-Autoren. Es kam der Tag, da schickten sie sogar die Miliz dahin. Sie sollten die Leute davor abhalten, das Graffiti wiederherzustellen. Es endete damit, dass jetzt 7 Polizisten oder Milizen das Trafohäuschen bewachen, Tag und Nacht. Sie haben schon angefangen, Menschen zu verhaften, die das Graffiti verteidigen. Der Druck wird größer, aber es funktioniert nicht. Denn dies ist nur ein Beispiel und das passiert überall im Land in verschiedenster Ausführung. Versteckter, friedlicher und kreativer Protest.
So they are putting more and more pressure to stop it, but it doesn't work. It was just one example, but it's going everywhere in different forms, hidden or creative forms of non-violent protest.
Are there other protagonists of the protest? Wer sind die anderen ProtagonistInnen des Protests?
Yes, there are many. So after the elections and after the first few days of protest, when the most of the violence took place, even some of the people who worked on the state television and who
nach den Wahlen und den ersten Tagen des Protests, als all die Gewalt passierte, sagten selbst einige der Leute, die im staatlichen Fernsehen arbeiten und Teil dieser Propagandamaschine waren, nein, das ist jetzt zu viel. Viele von ihnen vertraten ihre Meinung offen und haben dann gekündigt. Dutzende waren das. Lukaschenko hat dann in Russland Propagandistinnen angeheuert, um die Fernsehleute zu ersetzen. Die Moderatorinnen sind also alle russische GastarbeiterInnen, viele berühmte Persönlichkeiten, SportlerInnen, OpernsängerInnen, WissenschaftlerInnen, ÄrztInnen, aber auch jede erdenkliche soziale Gruppe, wie zum Beispiel die Studierenden, haben eine Resolution unterschrieben. Sie fordern Lukaschenkos Rücktritt, die Gewalt zu beenden und faire Neuwahlen. Praktisch die gesamte Bevölkerung fordert das. Der kleinere Teil der Bevölkerung, die Miliz, die Armee, die Richterinnen und Richter, zum Teil die Vollzugsbeamtinnen, Regierungs- und Parteifunktionärinnen, sie sind unterworfen unter der sogenannten präsidialen Senkrechten. Es ist ein hierarchisches System. Oben der Präsident, der allen sagt, was sie zu tun haben. Das ist Diktatur. Die Leute ganz unten in der Hierarchie können sich nicht dagegen wehren. Sie wurden ja auch so ausgewählt, loyal zu sein gegenüber der Autorität Lukaschenko. Viele von ihnen glauben sogar der Propaganda. Und noch aus einem anderen Grund können sie sich nicht gegen das System stellen. Denn wenn das System fällt, dann fallen sie mit. Dann wird ihnen der Prozess gemacht und sie gehen ins Gefängnis. Deshalb unterstützen sie das System bis zum bitteren Ende. Das ist aber eine Minderheit. Und diese Minderheit hat das Monopol auf die Gewalt.
Have been selected for their roles. Traits, their personalities don't allow them to go against the boss, so to speak, or the authority. Or many of them do believe in the propaganda thing. Even they understand the real situation, they cannot go against the system because they understand that when the system falls, then they go to court and many of them will go to prison. And therefore, they will support the system until the very end. But this is the minority. And the problem is that this minority has monopoly on violence.
Kennst du Leute, die verhaftet und eingeschüchtert wurden?
I myself was detained and I spent 3 days in prison. They caught me on 12th of August. I was lucky because these were the days where most
Ich wurde selbst verhaftet. Das war am 12. August. Ich verbrachte 3 Tage im Gefängnis, aber ich hatte Glück. Denn andere Leute wurden zu diesem Zeitpunkt sehr schlimm gefoltert im Gefängnis. Das kannst du auch im Internet nachlesen. Ich wurde nicht in Minsk, sondern in einer Kleinstadt, meiner Heimatstadt, verhaftet. Da waren sie nicht so brutal. Ich wurde nicht einmal geschlagen, nur bedroht. Der Vorwurf war Beteiligung an einer verbotenen Veranstaltung nach Artikel so und so der Verwaltungsgerichtsordnung. Die meisten Leute werden gemäß dieser Verordnung verurteilt, ich auch. Die Prozesse sollten eigentlich öffentlich sein, so wie in jedem anderen Land auch, aber das wollten sie natürlich nicht. In meinem Fall haben sie mich nicht einmal zum Gerichtsgebäude gebracht. Sie haben mich aus dem Gefängnis innerhalb des gleichen Gebäudes irgendwohin eskortiert. Da war ein Richter, ein Wärter, eine Protokollantin und ich. 4 Leute. Niemand sonst wusste, dass dieses Verfahren gerade stattfindet. Niemand wusste, wo genau ich bin. Und ich hatte keine Verteidigerin. Sie begannen also mit den Formalitäten. Dann belehrte mich der Richter über meine Rechte. Im Zuge dessen sollte er eigentlich auch erwähnen, dass das Verfahren öffentlich ist. Da sagte ich ihm, das ist es aber eben nicht. Niemand weiß, dass ich hier bin. Ich konnte meinen Verteidiger nicht kontaktieren oder meine Familie. Also habe ich Einspruch erhoben und bestand auf mein Recht auf eine Anwältin. Sie haben also eine Pause gemacht und ich wurde zurück in meine Zelle gebracht. Das wurde mehrfach so gemacht. Am ersten Tag haben sie mich 3-mal vors Gericht gebracht und das Verfahren dann auf den Folgetag verschoben. Am nächsten Tag kam tatsächlich mein Anwalt und meine Mutter, denn sie war Zeugin meiner Verhaftung. Mein Anwalt wollte außerdem den Milizionär, der mich verhaftet hatte, als Zeugen vorladen. Das hat wieder gedauert. Die vier Milizionäre, die am Ende aussagten, haben verschiedene Geschichten erzählt. Ihre Berichte waren total inkonsistent. Wenn es ein funktionierendes Gericht gewesen wäre, hätten sie mich sofort freilassen müssen, denn ich habe kein Gesetz gebrochen. Der Richter hat am Ende ein vorbereitetes Papier mit dem Urteil verlesen und sagte, 10 Tage Haft. Er hat also nicht einmal während des Verfahrens geschrieben. Das war vorher schon fertig. Ich ging also in meine Zelle und war bereit, die nächsten 10 Tage dort zu verbringen. Aber am nächsten Tag wurde ich entlassen. Sie brachten mich zum Polizeipräsidenten der Stadt und ich musste unterschreiben, dass ich gewarnt wurde, nicht mehr an verbotenen Veranstaltungen teilzunehmen. Und dann war ich frei. Das war's. Als ich wieder zu Hause war, las ich, was in der Zeit, in der ich inhaftiert war, in Minsk passiert war. Ich erfuhr, wie sie die Leute gefoltert hatten und verstand, wie viel Glück ich gehabt hatte, denn sie hatten mich nicht einmal geschlagen. Das ist die Geschichte meiner Verhaftung, eine Farce. Aber ja, nochmal Glück gehabt.
That I have been warned not to participate in prohibited events, which I signed, and that was it. And then they released me. And then only after, when I went, was home and I started reading internet, I read about what was happening during these 3 days in Minsk. I read about the torture. And I understood how lucky I actually was, because I wasn't even beaten. That's my story of detention. It went very well compared to what happened to other people.